ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Herzlich willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Norbert Hansen. Wir starten in Potsdam und mit einem umstrittenen Bau. Der Turm der Garnisonkirche. Hindenburg und Hitler gaben sich an dem Ort 1933 die Hand. Das Bild wurde zum Symbol für die Machtübernahme der Nationalsozialisten. 42 Millionen Euro und fast 7 Jahre später wurde der wieder aufgebaute Turm heute mit einem Festakt offiziell eröffnet. Protest auf der anderen Straßenseite hat gezeigt, nicht alle sind glücklich mit dem Bau. Im Festakt hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hauptrede. RBB24 Landespolitikreporterin Lisa Steger fasst zusammen.
Frank-Walter Steinmeier ging auf die Geschichte ein, besonders auf den Tag von Potsdam, an dem Hindenburg Hitler die Hand reichte. Das Bild ging um die Welt. Der Bundespräsident mahnte. Er sagte, diese Vergangenheit muss uns zwingen, genau hinzuschauen, besonders wachsam zu sein.
Die neue Garnisonkirche ist kein Ort der Verehrung von Militarismus, Nationalismus und Obrigkeitsstaat. Das darf sie nicht sein. Im Gegenteil, die neue Garnisonkirche erinnert uns daran, welches Unheil nationale Raserei, Rassenwahn und Eroberungspolitik über Deutschland und Europa gebracht haben. Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten, dass dieser Ort etwas wird, was er über lange Strecken seiner Geschichte nicht war. Ein Ort der Demokratie.
Steinmeier ist der Schirmherr des Turms. Die Garnisonkirche, sagte er, muss uns dazu mahnen, die deutsch-preußische Geschichte anders zu betrachten, einen tieferen Blick zu wagen.
Reporterin Lisa Steger hat aber auch die Proteste beobachtet.
Schon am Morgen um 9:30 standen rund 100 Menschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Transparenten in der Hand. Darauf stand zum Beispiel, Potsdam wurde nicht gefragt oder Nazi-Kirche gegen Bürgerinnenwillen. Einige Demonstranten standen noch am Nachmittag dort. Sie wandten sich grundsätzlich gegen die Wiedereröffnung des Turms der Garnisonkirche, egal mit welchem Konzept. Hier zwei der Demonstranten.
Potsdam braucht keine neue Kirche. Zum Zweiten ist das ein ungutes Zeichen für Deutschland und für die Demokratie, dass hier eine Kirche wieder aufgebaut wird, wo Hitler gekürt wurde. Deswegen sind wir dagegen.
Das ist die Militär- und Nazikirche, die es in Deutschland gab und jetzt leider wieder gibt. Und in Zeiten, wo alle vor Rechtsruck, vor Demokratiegefährdung waren, auch Herr Steinmeier, ist das ein unsägliches Zeichen, das jetzt genau hier wieder zu eröffnen.
Für Unmut sorgte bei vielen Demonstranten auch, dass der Turm zum Großteil mit Steuergeld wieder aufgebaut wurde. 25 der 42 Millionen Euro, die das gekostet hat, kamen vom Bund. Es gibt mehrere Bürgerinitiativen, die sich gegen den Wiederaufbau wenden. Beispielsweise eine Vereinigung von Historikern und Architekten mit dem Namen Lernort Garnisonkirche. Ihr Kernargument lautet, sie befürchten, dass die Garnisonkirche zur Wallfahrtsstätte von Rechtsextremisten werden könnte.
Und genau dagegen will sich die Stiftung wenden. Sie möchte sich von Extremismus abgrenzen. Eine Ausstellung soll Hintergrundinformationen vermitteln. Und was gibt es dort zu sehen?
Man sieht dort beispielsweise Stuck in Form von Waffen, eine alte Verzierung der Kirche. Man sieht einen Abendmahlskelch mit eisernem Kreuz, einen Totenschädel aus der Schlacht von Jena. Dies alles aber nicht als Trophäe, ganz im Gegenteil. Tafeln informieren über die Hintergründe, zum Beispiel darüber, dass das alte Preußen seine Soldaten teils unter Zwang rekrutierte, dass sie gefoltert wurden, eingekerkert wurden, dass sie Spießruten laufen mussten bei Ungehorsam und dass in der Garnisonkirche Hofprediger den Krieg verherrlichten, zum Kampf aufriefen. Diese Ausstellung ist kein Preußen-Disney und es soll auch kein Anziehungspunkt für Militaria-Fans sein, sondern die Ausstellungsmacher haben sich sichtlich bemüht, die wechselvolle Geschichte der Garnisonkirche auch mit ihren Abgründen wiederzuspiegeln.
Eindrücke aus Potsdam von Lisa Steger, RBB 24 Landespolitik. Ja, landauf, landab lächelt der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Brandenburg von den Wahlplakaten herunter. Jan Redmann hat allerdings auch auf eine andere, vermutlich nicht beabsichtigte Art seine Bekanntheit gesteigert. Im Juli war er mit 1,28 Promille Alkohol im Blut auf einem E-Scooter erwischt worden. Wegen dieser Alkoholfahrt hat das Amtsgericht Potsdam jetzt einen Strafbefehl gegen den CDU-Landeschef Redmann verhängt. RBB 24-Reporterin Sabine Löprig kennt die Einzelheiten.
Redmann muss eine Strafe von 8.000 Euro zahlen, das sind 25 Tagessätze zu 320 Euro. Das hat das Amtsgericht Potsdam festgesetzt für fahrlässige Trunkenheit im Verkehr. Die Fahrerlaubnis wird ihm auch für mindestens ein halbes Jahr entzogen. Redmann hat die Strafe akzeptiert und auf Rechtsmittel verzichtet, das teilt die CDU mit. Das Verfahren sei damit abgeschlossen. Und bei einer Geldstrafe unter 90 Tagessätzen wird das Vergehen auch nicht in das Führungszeugnis eingetragen.
Aus Potsdam Sabine Löprig. Wir bleiben bei der Landtagswahl, die demnächst hier in Brandenburg stattfinden wird. Am 22. September wählen ja die Brandenburgerinnen und Brandenburger, die mindestens 16 Jahre alt sind, einen neuen Landtag. Welche Parteien dann die neue Landesregierung stellen, das ist offen. Wir fragen uns in dieser und in der kommenden Woche, was wäre wenn? Was ist dran an Forderungen und Vorschlägen der Parteien? Heute geht es dabei um die Linke. Sie will angesichts von hohen Mieten und zu wenigen Wohnungen eine Wohnungsbaugesellschaft des Landes an den Start bringen. Und was das bedeuten würde, hat sich Landespolitikreporter Thorsten Südow angesehen.
Im Landtagswahlprogramm heißt es wörtlich, mit einer Landeswohnungsbaugesellschaft wollen wir den öffentlichen Wohnungsbestand sichern, Neubau ermöglichen und günstige Konditionen für Mieterinnen und Mieter garantieren. Linken Spitzenkandidat Sebastian Walter will beim Wohnungsbau mehr Staat, weniger Markt.
Wir haben im Moment eine Situation, dass wir 280.000 Haushalte im Land haben, die wohngeldberechtigt sind. Das heißt, die auch als berechtigt wären, in Sozialwohnungen zu wohnen. Wir haben aber im ganzen Land nur noch 20.000 und die Zahl ist weiter massiv am Sinken. Das heißt, wir müssen organisieren, dass auch der soziale Wohnungsbau finanziert wird. Das heißt, das könnte eine Landeswohnungsbaugesellschaft eben auch viel besser, weil es gibt eben auch Kommunen, die haben keine kommunale Wohnungsbaugesellschaft.
Soll das Land Brandenburg wieder selbst in den Wohnungsbau einsteigen? Experten beurteilen das unterschiedlich. Lisa Vollmer vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung sieht die Möglichkeit, dass die Landesgesellschaft die mehr als 100 teils sehr kleinen kommunalen Wohnungsunternehmen unterstützt.
Landeseigenes Wohnungsunternehmen könnte eben nicht nur dort Neubau betreiben, bezahlbaren Neubau, wo er nötig ist, sondern es könnte auch solche Dienstleistungen für kommunale Wohnungsunternehmen übernehmen. Könnte also zum Beispiel in die Finanzverwaltung einsteigen oder Mietermanagement übernehmen oder die Organisation von Hausmeisterdiensten oder Ähnlichem.
Kritischer ist Hans-Hermann Albers vom Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin.
Brandenburg hat ja eben schon eine große Anzahl von kommunalen Wohnungsunternehmen und andere Akteure, Genossenschaften und so weiter, die auch Profis in der jeweiligen Region sind. Ich glaube, von Landesseite wäre es da wichtig zu unterstützen und Förderprogramme zu machen, die das entsprechend dann fördern können. Das muss eben eine landeseigene Wohnungsgesellschaft nicht leisten. Also deswegen bräuchte man sie dann auch nicht.
Wie viel Euro aus dem Landeshaushalt nötig wären, eine Landeswohnungsbaugesellschaft überhaupt zu gründen, dazu steht im linken Wahlprogramm nichts. Wenn die Linke den Einzug in den Brandenburger Landtag schafft, muss sie um Mehrheiten für ihre Forderung werben.
Soweit Thorsten Südow. Morgen geht es dann um eine Forderung der CDU, die nach einer Lesen-Schreiben-Rechnen-Garantie für alle Kinder am Ende der 4. Klasse ist. Wenn man als Gesetzgeber Drogen erlaubt, also legalisiert, dann muss er auch regeln, was dann im Straßenverkehr gilt. Sprich, wer kifft, der sollte aufpassen, wenn er sich hinters Steuer setzt oder auf den E-Roller stellt. Und das in Kombination mit Alkohol ist dann ganz ungünstig. Ab heute gelten neue Regeln, Grenzwerte und Bußgelder. Unser Reporter Jonas Wintermantel hat sich schlau gemacht.
3,5 Nanogramm THC je Milliliter Blut. Dieser Grenzwert darf im Straßenverkehr seit heute nicht mehr überschritten werden. THC ist der berauschende Wirkstoff in Cannabis. Wer mit einem höheren Wert am Steuer erwischt wird, der muss in der Regel mit einer Strafe von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen. Wird dazu noch Alkohol getrunken, drohen in der Regel 1.000 Euro Buße. Laut der Expertenkommission der Bundesregierung, die in den letzten Wochen zum Grenzwert beraten hatte, entspricht der neue Wert in etwa einem Blutalkoholwert von 0,2 Promille. Vergleichen lassen sich beide Wirkstoffe allerdings nur schwer. In jedem Fall aber liegt der Grenzwert weit unter der Schwelle, ab der ein allgemeines Unfallrisiko besteht, heißt es. In der Praxis soll die Polizei den THC-Gehalt durch Speicheltests kontrollieren. Schlägt dieser Speicheltest positiv aus oder zeigt der Fahrer Ausfallerscheinungen, dann soll ein Bluttest das finale Ergebnis bringen. Die Gewerkschaft der Polizei sieht schon jetzt einen Mehraufwand auf die Polizeibeamten zukommen. Ihr stellvertretender Bundesvorsitzender Alexander Peutz kritisierte den Grenzwert. Kontrollen würden damit aufwendiger.
Für uns als Polizei wird es schwer. Wir können es nicht kontrollieren. Wir haben keine validen Tests, den THC-Grenzwert vor Ort zu kontrollieren. Das heißt in der Folge immer, eine Blutentnahme durchführen zu müssen. Das ist eine zusätzliche Belastungssituation, zusätzliche Kontrollen für unsere Kolleginnen und Kollegen.
Die GdP folgt dem Ansatz drogenfrei im Straßenverkehr und fordert daher einen Grenzwert von 0 für THC im Straßenverkehr. Wie viel eine Person konsumieren kann, ohne den Grenzwert zu überschreiten, das lässt sich pauschal nur schwer beantworten. Das hängt etwa davon ab, wie hoch der THC-Gehalt im Cannabis ist oder wie viel und wie häufig eine Person konsumiert. Experten zufolge sollte die Pause zwischen Konsum und Autofahren jedoch niemals 12 Stunden unterschreiten.
Soweit rbb24-Reporter Jonas Wintermantel.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Das Wasser hat ganze Arbeit geleistet. Die Wohnung direkt unterm Dach, voll Schimmel. Zwei Bautrockner kämpfen gegen die Feuchtigkeit. Es ist schwül und riecht streng. Die Wohnung ist unbewohnbar. Für den Mieter, der anonym bleiben möchte, ein Horror.
Ja, natürlich ist ein Schock, aber ich versuche immer ein bisschen entspannt zu bleiben, weil wenn ich viel dran denke, dann natürlich kann ich auch nicht mehr arbeiten, kann ich auf die Arbeit nicht mehr konzentrieren.
Ein Mehrfamilienhauskomplex in der Mecklenburgischen Straße in Wilmersdorf. Ende Juli war hier über eine undichte Dachbaustelle so viel Regen in die Wohnungen eingedrungen, dass ein Großteil der Mieter das Haus vorübergehend verlassen musste. Auch der Mieter der Dachgeschosswohnung war anfangs im Hotel untergebracht. Inzwischen hat er eine Ersatzwohnung vom Vermieter im selben Haus erhalten. Nur zwei Betten standen da drin, in denen man aber nicht unbedingt schlafen möchte.
Das sind die Betten, das alles, was in der Ersatzwohnung war. Und man sieht das deutlich, dass die Betten schon schmutzig sind. Also hier die gelben Flecken und dort.
Notdürftig hat der Mieter sich eingerichtet. Der Klapptisch ist von einem Nachbarn, den Fallschrank hat er extra gekauft. Nur den Fernseher hat er aus seiner alten Wohnung geholt. Die anderen Möbel könnten kontaminiert sein, sagte ihm das Gesundheitsamt.
Sie haben gesagt, dass die Wohnung deutlich mit Schimmel kontaminiert ist und dass sehr wahrscheinlich, dass ich meine Möbel nicht mitnehmen kann. Und das soll bekannt sein, also dass man sich darum kümmert, dass man prüft, ob alles kontaminiert ist oder nicht.
Rüdiger Deißler, der stadtentwicklungspolitische Sprecher der Linken im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, wurde von den Mieterinnen und Mietern um Hilfe gebeten. Er kennt den Fall von Anfang an.
Ich denke, das sind längere Maßnahmen, die erforderlich sind, die aber gemacht werden müssen. Und da ist der Staat, in diesem Fall das Bezirksamt, in der Pflicht, das Stadtentwicklungsamt, hier Druck zu machen mit der Bauaufsicht und auch mit der Wohnungsaufsicht.
Einige Mieter konnten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen ziehen. Die Schäden waren nicht so schlimm wie in der obersten Etage. Mit uns vom RBB sprechen, das möchten sie aber nicht. Rüdiger Deißler meint den Grund dafür zu kennen.
Die Mieter haben extrem Angst, dass sie hier verdrängt werden sollen. Dass das Ganze möglicherweise mit einer gewissen Absicht passiert ist, vor einem großen Regenguss ein Fenster im Flur oben, was nie auf war, geöffnet war. Und die entsprechenden Abdeckungen der Baustelle nicht gründlich waren.
Mittlerweile ist der Berliner Mieterverein mit dem Fall betraut. Sebastian Bartels, Geschäftsführer des Mietervereins.
Also es ist wohl so, nach meiner Kenntnis, dass eben der Eigentümer schon auf die Missstände am Dach hingewiesen worden war, bevor eben dieser große Regenguss kam. Und das lässt natürlich vermuten, dass der Eigentümer dort sehr fahrlässig gehandelt hat. Ich will jetzt nicht gerade sagen vorsätzlich, aber natürlich hätte man das alles kommen sehen können.
Die Hausverwaltung war für uns nicht zu erreichen, weder telefonisch noch per Mail. Es gab nur eine automatisierte Antwort. Wie lange die Ersatzwohnung sein Zuhause sein muss, das weiß der Mieter der verschimmelten Wohnung nicht.
Ich warte immer neue Nachrichten, was mit meiner Wohnung passiert. Also so lange in dieser Wohnung möchte ich auch nicht gerne bleiben.
Heute Nachmittag hat sich nun doch der Baustadtrat in die Angelegenheit eingeklinkt. Für die Mieterinnen und Mieter ein Lichtblick.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann können Sie den einfach abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.